Die Innovationen, die wir hier auf der Messe sehen, das ist, glaube ich, das, was wir als ZVG dem Politiker heute auch zeigen, sind Politiker hier, um dann tatsächlich über diesen Weg die Politiker dazu zu animieren, uns dort Forschungsgelder weiter zur Verfügung zu stellen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Produkte, wie die beispielsweise weniger Energie brauchen und. Das können wir alles hier wunderbar auf der IPM sehen. Da sollte jeder, der sich für den Gartenbau interessiert oder der Entscheidung für den Gartenbau trifft, einmal diese Messe besuchen und sich an den Ständen informieren, was gibt es für Innovationen. Die sind tatsächlich hier zu finden.
From the Greenhouse, der Podcast der IPM Essen. Spannende Themen der Weltleitmesse des Gartenbaus. Interviews und Talks mit Expertinnen und Experten der grünen Branche. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast From the Greenhouse. Ich darf heute hier den Andreas Kröger begrüßen vom Zentralverband Gartenbau. Andreas, schön, dass du heute bei mir bist und mein Podcast-Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, sehr gerne.
Andreas, du bist Vizepräsident vom Zentralverband Gartenbau, im Ehrenamt tätig seit 2024 und hast aber auch noch einen Zierpflanzenbetrieb, habe ich gehört. Das heißt, du bist auch noch Inhaber. Wie grün ist dein Herz? Vielleicht magst du ein bisschen was einmal zu dir erzählen. Wo kommst du her? Was hast du schon alles gemacht?
Ich komme aus Hamburg. Ich bin geboren in den Hamburger Vier- und Marschlanden. Wer das jetzt hört und aus Nordrhein-Westfalen kommt, sagt, naja, es wart ihr mal. Es war mal das größte geschlossene Blumenanbaugebiet Deutschlands. Das ist aber 1960 bis 1970 gewesen. Daher stamme ich. Daher stammt meine Familie und meine Familie ist in vierter Generation Gärtner. Also der Betrieb nach und nach aufgebaut von ehemals Frühbeetkästen bis jetzt hin zu Gewächshäusern. Und ich mache das mit Leidenschaft, weil ja, Pflanzen wachsen sehen, Pflanzen in die Hand nehmen, Pflanzen dann auch gerne verkaufen. Das ist für mich eine ganz tolle Geschichte. Also angefangen, wie gesagt, mit ganz einfachen Mitteln noch vor dem oder nach dem Ersten Weltkrieg, bis es dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch durchaus Zierpflanzen gab. Wir haben vorher Gemüse angebaut, weil es ursprünglich um die Ernährung ging. Für den Gartenbau setze ich mich ein, weil es, wie gesagt, durch meinen Betrieb bin ich Gärtner und schon immer mit Leidenschaft. Ich kann aber vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe noch zwei andere Ämter und angefangen hat alles mit einem Kreisverband Gartenbau bei uns in den Hamburger Vier- und Marschlanden, der dann zu klein wurde, die Mitgliederzahlen wurden geringer, dann haben wir einmal fusioniert, dann haben wir zweimal fusioniert, dann gab es den Gartenbauverband in Hamburg, die Landesgruppe Hamburg und ich bin damals der erste Präsident geworden zuvor. Aber, und jetzt möchte ich gerne Personen nennen, gab es einen Mann, der heißt Hans-Peter Kornels. Die Gärtner werden den Namen schon mal gehört haben. Es war mein Vorvorgänger als Vizepräsident im Zentralverband Gartenbau und dieser Hans-Peter Kornels hat mich irgendwann mal dazu gebracht, in den Vorstand der Landwirtschaftskammer in Hamburg zu kommen. Und als ich dort 4 Jahre im Vorstand war, da musste der Präsident sein Amt räumen. Und danach wurde ich Präsident der Landwirtschaftskammer. Das bin ich seit 18 Jahren. Aber parallel eben immer als Gärtner. Mhm. Und das ist das Interessante in Hamburg. Hamburg ist sehr Gartenbau geprägt im Verhältnis zur Landwirtschaft. Und deswegen hat Hamburg immer einen Landwirtschaftskammerpräsidenten, der Gärtner ist. Das zweite Ehrenamt ist das, was ich seit 2018 habe. Das ist nämlich der Präsident des fusionierten Verbandes Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland. Das sind die 5 norddeutschen Bundesländer. Seitdem bin ich im Präsidium des Zentralverbands Gartenbau und habe mir gesagt, du möchtest gerne den deutschen Gartenbau insgesamt nach vorne bringen und den Norden in erster Linie, dann aber jetzt auch den gesamtdeutschen Gartenbau, weil doch alles sehr komplex zusammenhängt, Bundesgesetze und Landesgesetze.
Aber kann man das so sagen, Stimme des Gartenbaus? Das ist ja bundesweit, wie du sagst, also du hast dich ja eher sonst im norddeutschen Raum bewegt, jetzt auf Bundesebene. Seid ihr die Stimme des Gartenbaus? Ihr vertretet ja die Gartenbauer, die Interessen und die Meinungen. Kann man das so stehen lassen?
Das kann man so nicht ganz stehen lassen, weil parallel zu uns gibt es noch den Gartenlandschaftsbau und es gibt noch die Baumschuler. Wir sprechen alle die Sprache des Gartenbaus. Würde mir allerdings wünschen, dass wir zukünftig diese Stimmen bündeln, sodass wir insgesamt einheitlich über den deutschen Gartenbau sprechen. Jeder hat seine kleinen eigenen Themen, das ist völlig klar. Aber das große Ganze, das sollte zukünftig die Stimme des deutschen Gartenbaus mit dem ZVG, aber eben auch dem BGL Gartenlandschaftsbau und dem BDB dann sein.
Was mich mal interessieren würde, du hast ja erst, wie ich gesagt, eben den norddeutschen Raum vertreten, jetzt bundesweit. Sind die, sag mal, die Probleme, die Herausforderungen, die im Gartenbau anstehen, sind es die gleichen? Oder würdest du schon sagen, wie in Süddeutschland gibt es andere Probleme im Norddeutschland, die haben wieder mit anderen Sachen zu kämpfen? Kann man das vereinheitlichen?
Also die großen Probleme, die ich eben auch schon genannt habe, das sind tatsächlich die gleichen. Das ist Bürokratieabbau, das ist CO2. Allerdings ist Deutschland föderalistisch. Und dieser Föderalismus, und da gibt es ein schönes Beispiel, wir hatten Corona, vor 5 Jahren begann es. Und Corona wurde über die Länder geregelt. Das bedeutete, wir in Norddeutschland durften unsere Waren in Niedersachsen nicht verkaufen, Nordrhein-Westfalen durfte verkaufen, also ein Bundesland weiter. Und das hat unsere Gärtner tatsächlich in sehr, sehr große Schwierigkeiten gebracht. Wir haben dann durch die Verbandsarbeit es geschafft, dass irgendwann auch für Norddeutschland bundesweit und Bayern beispielsweise war das letzte Bundesland, was dann die Corona-Regeln so abgesenkt hat, dass man sagte, Pflanzen sind systemrelevant. Die Menschen brauchten Pflanzen, um tatsächlich in ihren heimischen 4 Wänden oder im Garten nicht durchzudrehen. Und dadurch waren wir dann in der Lage, doch noch relativ viel früher als andere Branchen Pflanzen zu verkaufen. Aber Bundesland vom Bundesland total unterschiedlich.
Aber du würdest auch sagen, das ist schöner, wenn das einheitlicher wäre und nicht halt eben von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ist das so ein bisschen euer höchstes Ziel?
Nein, es wird uns nicht gelingen. Also okay. Den Föderalismus in Deutschland werden wir nicht abschaffen. Jedes Bundesland agiert doch in gewissen Sachen gerne für sich alleine.
Du bist für den ZVG eben jetzt Vizepräsident. Was sind die wichtigsten Themen? Du hast gerade schon die Energiekosten erwähnt und aber auch die Bürokratie. Auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, sag ich mal. Deutschland ist, glaube ich, Weltmeister in der Bürokratie. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, ein bisschen ausholen. Was brennt euch auf der Seele?
Also ich fange an mit dem CO2. Wir haben jetzt eine CO2-Preiserhöhung von 45 auf 55 Euro die Tonne bekommen. Und das führt unsere Betriebe im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, da haben wir tatsächlich Nachteile. Nachteile, die doch sehr groß sind, weil Holland beispielsweise, die Niederlande liegen noch unter 10 Euro. So, jetzt ist das CO2 ja ein Gas, das sich in der Luft bewegt. Ich meine, wie will man dem holländischen CO2, was dort ausgestoßen wird, jetzt erklären, dass hier die deutsche Grenze ist und dass es jetzt aufhören muss, rüber zu fliegen? Wir haben Betriebe bei uns im Verbandsgebiet, das Papenburg. Das ist eine sehr große Unterglasgemüseanbauregion und die liegen direkt an der holländischen Grenze. So, die holländische Gurke wird ohne diese hohe CO2-Abgabe produziert, die deutsche Gurke nicht. Führt irgendwann dazu, dass der deutsche Gärtner sagt, ich kann das nicht mehr produzieren unter diesen Bedingungen. Und dann kommen die Waren mit dem CO2, was ja vorher durch die Luft gekommen ist, mit dem LKW über die Autobahn zu uns nach Deutschland. Das ist eine CO2-Minimierung, das ist eine Milchmädchenrechnung, das funktioniert nicht. Und unsere Betriebe bleiben dabei auf der Strecke. Das ärgert mich wirklich, denn wir müssten, wenn wir europäisch haben, wir haben eine Europäische Union, dann müssten wir dort auch einheitliche Regeln haben. Und diese Regeln, da setzt Deutschland leider immer noch einen oben drauf. Und es kann nicht im Sinne der grünen Politik sein, des Klimaschutzes, wenn CO2 über LKWs auf der Straße zu uns transportiert wird, während wir es selbst produzieren könnten. Bei kurzen Transportwegen letztendlich regionale Ware in Deutschland zu unseren Verbrauchern bringen. 80 Millionen Verbraucher, das ist eine Masse, da wollen alle ran.
Ich frage jetzt mal so, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind ja hier in einem ganz offenen Gespräch, dass Zentral- oder Verbandsarbeit für mich noch etwas sehr, sehr Neues ist. Vielleicht magst du mir mal, du hast das gerade alles sehr schön erläutert, aber mal kurz erklären, wie wird das in die Bundesebene transportiert? Wie setzt ihr euch da ein? Um mir das einfach mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen.
Wir haben da sehr schöne Zahlen. Wir haben beispielsweise die Betriebe bei uns, die Unterglasbaubetriebe gehen über mehrere Hektar, also Fußballfeld, 1 Hektar Fußballfeld, 10 Hektar nehmen wir mal einen Betrieb. Der zahlt alleine, wenn er Gemüse anbaut unter Glas, zahlt alleine 180.000 Euro bei diesen 55 Euro pro Tonne mehr, als er früher gezahlt hat. Wir haben jetzt einen CO2-Preis. Ich habe einen kleinen Betrieb, der hat 3.500 Quadratmeter Glasfläche. Dort zahle ich auch eine CO2-Abgabe. Die CO2-Abgabe ist so hoch, wie der Ölpreis war, als ich 1995 diesen Betrieb übernommen habe. Wahnsinn. Das geht aber oben auf die Energie, die ja sowieso, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, in die Höhe gegangen ist, enorm. Es hat sich ein bisschen gemildert, aber ja lange nicht in dem Maße. Und wir zahlen die CO2-Steuer noch oben drauf und das im Wettbewerb mit europäischen Nachbarn. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich geworden. Ja. Also 180.000 ja. Euro bei
das ist eine Menge Geld.
Einem Betrieb. Das fehlt am Ende des Jahres, weil das ist komplett weg, kein Gewinn.
Und wie du schon sagst, es wird ja sowieso alles teurer und irgendwann ist man halt nicht mehr wettbewerbsfähig auf jeden Fall.
Weil, das muss man auch sagen, der Lebensmitteleinzelhandel natürlich schon drauf schaut, was für Preise will denn der deutsche Gärtner haben. Sicher, regional finden wir gerne in den Regalen, aber wenn es hoch wird, wenn der Preis zu hoch wird, dann wird der Lebensmitteleinzelhandel uns relativ schnell auslisten.
Ja, danke. Eine weitere Herausforderung oder ein Problem, dem ihr euch stellt, ist die Bürokratie hier in Deutschland. Glaube ich, auch ein Thema, was viele Leute bewegt oder auch wütend macht. Ist ja in jeder Branche, in jeder Sparte dasselbe. Vielleicht magst du auch noch mal kurz was dazu sagen. Also wenn das so weitergeht, wo enden wir damit?
Ich kann gleich ein Beispiel nennen, aber vielleicht erstmal insgesamt. Wir sind kleine mittelständische Betriebe von teilweise 2, 3 bis, ich sag mal, irgendwo maximal 100 oder 200 Mitarbeitern. Die haben das Gleiche zu leisten wie große Betriebe, die ein Büro haben, in dem die Bürokratie erledigt wird. Also die Auflagen sind die gleichen, die Aufzeichnungspflichten sind die gleichen. Und das macht der Gärtner dann oftmals am Wochenende, wenn er seine Gärtnerei dann mal einen Augenblick verlassen kann. Das ist das eine. Jetzt haben wir beispielsweise, das ist allerdings eine europäische Regelung, muss ich dazu sagen, wir haben einen Pflanzenpass. Das heißt, sinnvoll, weil man sagte, wenn Quarantäneschädling auf einer Pflanze ist, dann muss das sofort erkannt werden. Finden wir in Ordnung. Dann bekommt dieser Betrieb eine Nummer und diese Nummer muss auf den Produkten irgendwo zu finden sein. Zusätzlich heißt es aber, die Nummer alleine reicht uns nicht. Wir würden auch gerne wissen, welche Pflanze es ist, wo diese Pflanze ursprünglich herkommt. Und dann muss der Betrieb auch noch die Herkunft davor nochmal deklarieren. Also wir kommen von A, was ausreichen würde, zu B, C, D. Und diese Punkte müssen aufgeführt werden, wobei es absolut reichen würde. Es ist völlig egal, ob der Schädling auf einer Geranie oder auf einem Oleander sitzt. Er muss erkannt werden und der Betrieb muss sofort gefunden werden. Die Bürokratie, die dahinter steckt, die ist auch viel, viel höher, weil die Kontrolleure diese Sachen einzeln prüfen müssen. Das Formular muss richtig sein, das europäische Zeichen muss drauf sein und alles muss 1a aufgelistet sein. Das ist ein Aufwand, wo selbst wir und die Bürokratie sagen, das tut so nicht Not.
Das heißt also, der Gartenbetrieb hat dann viel, viel mehr Aufwand und eben der es auch prüft, wie du gerade schon sagst. Ja.
Die Gebühr, die wir dann zahlen, wenn der Prüfer den Hof verlässt, ist jetzt nicht exorbitant, aber die wird auch noch gezahlt. Und ich komme aus Hamburg, hatte ich gesagt, wir haben da etwa 350 Gartenbaubetriebe und der Prüfer sagt jetzt also, mit einer Person kommen wir nicht mehr klar. Nächstes Jahr müssen wir eine zusätzliche Person dazu einstellen. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung gehört, dass Deutschland jährlich 65 Milliarden Euro jährlich für Bürokratie ausgibt.
Boah, das ist eine Hausnummer.
Da könnten wir eine ganze Menge andere Sachen mitmachen. Nicht alles.
Ja.
Wir brauchen Gesetze, wir brauchen Regeln, völlig klar. Aber da könnte eine ganze Menge weniger sein. Und mit diesem Geld, das fehlt uns ja doch schon in dem Haushalt, da könnten wir, glaube ich, eine ganze Menge schöne Sachen machen.
Mhm.
Eine Sache noch, Hamburg hat jährlich eine Abschlussveranstaltung der Handelskammer und der Präsident hat vorgeschlagen, bei der neuen Regierung noch mal 2 Jahre nur Gesetze abzuschaffen und danach wieder neue Gesetze zu erlassen. Das wäre sinnvoll.
Ja, und wenn ihr euch jetzt dafür einsetzt, dass weniger Bürokratie herrscht, kommt ihr mit Vorschlägen dann auch um die Ecke, sag ich jetzt mal? Und was ist dein Vorschlag? Wie könnte das einfach laufen? Du hast es ja eben gerade schön beschrieben, was muss alles auf diesem Pflanzenpass drauf sein und so weiter. Aber was ist euer Vorschlag? Wie könnte das einfacher laufen, damit wir jetzt in 2 Jahren uns da nicht tot organisieren oder, sag ich mal, kleinere Betriebe auch aufgeben müssen, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen?
Nehmen wir mal die CO2-Steuer, wo letztendlich dann ein Management dahinter stecken muss, wenn die Betriebe zu groß sind. Das brauchen wir nicht. Wir können die CO2-Steuer am liebsten minimieren und dann diese Aufzeichnungen, die nötig sind, die können wir wirklich entweder lassen oder wir gleichen uns den Europäern an. Momentan liegen wir da nur, mal um 2 Zahlen zu nennen, bei 7,5, wo ab dem Deutschland letztendlich Gigawatt, wo Deutschland tatsächlich dann das Managementsystem in Gang setzen muss, einen Gutachter beauftragen muss. Es gibt gar nicht genug Gutachter für sowas im Übrigen in Deutschland. Und die Europäer liegen bei 23, also 3-mal so hoch. Da sagen wir, warum muss Deutschland hier immer den Musterknaben spielen und uns das Leben so schwer machen.
Danke dir für diese Antwort. Ein weiteres wichtiges Thema, was ich mir notiert habe oder was den ZVG gerade auch stark beschäftigt oder was uns eigentlich alle beschäftigt, ist der Klimawandel. Wie geht ihr damit um?
Also ich komme noch mal ganz kurz, die regionalen Betriebe werden es schwer haben. Die deutschen regional produzierenden Betriebe werden es schwer haben. Wir sind die einzigen neben der Landwirtschaft, die mit den Produkten, die wir ziehen, letztendlich CO2 aus der Luft ziehen. Die Pflanzen brauchen CO2 für ihre Photosynthese. So, wenn unsere Betriebe nicht mehr da sind, dann hätten wir da ein Problem. Wir sind so weit klimafreundlich aufgestellt, dass wir Energiesparmaßnahmen in den Betrieben haben. Wir würden aber auch gerne eine Zukunftsperspektive haben, in welche Richtung sollen wir denn unsere Betriebe aufstellen, mit Wärmepumpen beispielsweise, wo die Betriebe ihre Wärme ziehen, mit Solaranlagen, die letztendlich diesen Wärmepumpen mit Strom versorgen oder mit Windkrafträdern oder. Aber wir haben keine verlässlichen Aussagen, in welche Richtung wir investieren, wo wir mindestens 10 Jahre, am liebsten 15 Jahre brauchen, dass dort keine Regelung, das, was wir investiert haben, dann wieder zunichte macht.
Klimawandel, da ist zum Beispiel auch Torf. Der Torfabbau ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt schon viele Ersatzprodukte zum Verwenden vom Torf. Magst du da auch noch mal ganz kurz erläutern? Wie geht ihr da vor? Was sind da die Herausforderungen?
Wir haben jahrelang, ich weiß nicht wie viele Jahre, nach Torfersatzstoffen nicht nur gesucht, sondern wir haben sie tatsächlich, die Pflanzen in diese Torfersatzstoffe gepflanzt, in verschiedenen Zusammensetzungen, in verschiedenen Mengen, mit etwas Torf, mit weniger Torf, mit gar keinem Torf. Die Betriebe mittlerweile produzieren schon durchschnittlich mit weniger als 70% Torf. Das ist also 30% Ersatzstoffe haben sie. Es gibt auch Betriebe, die da tatsächlich schon bei 100% sind. Man muss uns die Zeit geben zu sagen, welche Kulturen können wir, welche Kulturen können wir vielleicht etwas später, um dann in den Versuchsanstalten die Tests so gut geführt zu haben, dass es sicher ist, für die Betriebe da drin zu produzieren und nicht sagen, ab 2030, ab 2040, ab 2050 nehmen wir das komplett weg, sondern bitte mit uns zusammenarbeiten, wir schaffen das, ganz sicher. Was dann aber noch problematisch wird, ist, dass der Verbraucher es auch wissen muss. Denn wenn der Verbraucher eine Pflanze ohne Torf in seinen Balkonkasten pflanzt, jetzt sind wir mal wieder bei 30 Grad, bei diesen 30 Grad, dann wird er bei einer Pflanze ohne Torf, wenn er da nicht mittags irgendjemanden beauftragt, die Pflanzen zu gießen, abends eine vertrocknete Pflanze in seinem Balkonkasten haben. Also auch der Verbraucher muss da rangeführt werden, um nicht das zu erzeugen, was dann passiert. Er sagt dann nämlich, oh, die Pflanze taugt dir ja nichts, geht damit in sein Gartencenter und sagt, die Pflanzen, die ihr mir verkauft, die sind nicht gut, die sind vertrocknet. Er sagt, ja, die sind ohne Torf produziert. Da hättest du dran denken müssen. Naja, das wird ein bisschen heikel. Da wünschen wir uns, dass die Politik tatsächlich einmal darauf achtet, was wir in den Versuchsanstalten für Ergebnisse erzielen, wie belastbar das ist. Immer weniger, 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 völlig klar. Aber parallel dann eben auch sagt, okay, die Aufklärungsarbeit, die ihr dort zu leisten habt, die unterstützen wir oder wir nehmen sie sogar ein Stück weit selbst in die Hand. Also das kriegen wir alleine in dem Maße nicht so hin.
Das finde ich schön, dass du das so sagst, dass man das gemeinsam entscheiden muss, dass alle wirklich mitgenommen werden, die Betriebe, aber auch eben die Politik und auch der Endverbraucher, dass der auch da irgendwie in dem Thema mitgenommen wird. Wie könnten denn solche Innovationen noch aussehen, dass alle irgendwie letztendlich nachher zufrieden sind? Ich glaube, die heimische Vermarktung oder der Anbau ist, glaube ich, auch ein Thema, was euch stark beschäftigt. Was kann der ZVG tun, damit wir da so ein paar Innovationen schaffen?
Die Innovationen, die wir hier auf der Messe sehen, das ist, glaube ich, das, was wir als ZVG dem Politiker heute auch zeigen, sind Politiker hier, um dann tatsächlich über diesen Weg die Politiker dazu zu animieren, uns dort Forschungsgelder weiter zur Verfügung zu stellen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Produkte, wie die beispielsweise weniger Energie brauchen und. Das können wir alles hier wunderbar auf der IPM sehen. Da sollte jeder, der sich für den Gartenbau interessiert oder der Entscheidung für den Gartenbau trifft, einmal diese Messe besuchen und sich an den Ständen informieren, was gibt es für Innovationen. Die sind tatsächlich hier zu finden. Deswegen sind auch die Betriebe hier und deswegen ist diese Messe jetzt Werbung für die IPM, das wirklich wunderbar, um uns dort ein Stück weit weiterzubringen. Wir Gärtner sind immer innovativ gewesen. Wir haben Energiekrisen 1, 2, 3 hinter uns. Wir sind immer wieder ein Stück weit auf die Füße gefallen, allerdings mit Verlusten, was die Betriebsanzahlen angeht. Die Betriebe werden dadurch größer, die Produktion wird nicht wahnsinnig viel weniger, aber die Innovation, die finden wir hier.
Ja, sehr schön, danke dir. Du hast eben die Versuchsanstalten erwähnt im Gartenbau und soweit ich weiß, hast du jetzt auch den Vorsitz im Norden. Magst du mir kurz mal erklären, was steckt dahinter? Was bedeutet Versuchsanstalt? Was macht ihr da? Was ist eure Aufgabe?
Also Versuchsanstalt ist eben das, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal den Torf wieder als Beispiel und testen eben an verschiedenen Pflanzen auch verschiedene Torfzusammensetzungen, verschiedene Torfersatzstoffe, um dann zu gucken, wie reagiert welche Pflanze. Und das kommt aus den Versuchsanstalten denn in die Betriebe, damit die Betriebe da sicher umgehen können, weil für den Betrieb alleine ist das zu gefährlich. Wenn er dort Schiffbruch erleidet mit einer Kultur, dann ist das existenziell. Also machen es die Versuchsanstalten. Diese Versuchsanstalten, das ist die Norddeutsche Kooperation im Gartenbau. Die besteht aus 8 Versuchsanstalten, die in gesamten Norddeutschland sind. In Süddeutschland hat man eigene Versuchsanstalten, so wie wir es früher auch hatten. In Norddeutschland hat man irgendwann festgestellt, uns fehlt das Personal, um alles, was wir in den Versuchsanstalten einzeln, jeweils jeder für sich macht, abzubilden. Und hat gesagt, okay, dann spart ihr Staat, der Staat zahlt die Versuchsanstalten doch gerne ein Stück weit an dem Personal ein. Den Grundstamm, den lasst ihr bitte in jeder Versuchsanstalt, aber jede Versuchsanstalt spezialisiert sich auf ein Thema. Sprich Freilandgemüsebau, Zierpflanzenbau, Unterglas, Gartenlandschaftsbau, da sind wir im Übrigen zusammen. Ich sagte vorhin mit einer Stimme sprechen, in dieser norddeutschen Kooperation im Gartenbau sind die Versuchsanstalten alle nebeneinander und die werden geleitet von einem Länderrat, wo ich für 3 Jahre temporär, das wechselt tatsächlich temporär für 3 Jahre, der Vorsitzende bin. Und diese Versuchsanstalten leisten das, was geleistet werden muss. Und die Politik akzeptiert, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns auf jede Versuchsanstalt ein Thema. Und somit können wir den Gärtnern noch besser helfen. Und die Versuchsanstalt ist noch spezialisierter. Versuchsbeiräte, da sitzen die Praktiker drin. Die gehen 2-mal im Jahr, treffen die sich und sagen, wir hätten gerne das getestet, wir hätten gerne das getestet, wir hätten gerne Drittes getestet. Und so werden diese Versuche tatsächlich dann auch in Angriff genommen. Und die Ergebnisse meistens nach 1 oder 2 Jahren liegen dann für die Gärtner vor.
Okay, du hast eben das Beispiel Torf genannt, dass zum Beispiel Torf getestet wird in diesen Versuchsanstalten. Gibt es noch weitere drängende Fragen, die dort beantwortet werden? Magst du vielleicht einmal ein paar nennen?
Ja, es gibt also viel zu komplex, um das alles zu nennen. Aber ich nehme noch 2 Themen raus. Das eine ist, wir hatten die Energie. Es wird natürlich auch in diesen Versuchsanstalten getestet, welche Pflanzen kommen mit welcher Energie aus. Macht es vielleicht Sinn, die Energie mal morgens etwas runterzufahren und abends etwas höher? Oder genau umgekehrt, wie reagieren die Pflanzen in ihrem Wachstum, in ihrer Qualität, die nachher auf den Markt kommt? Und welche Sorten brauchen mehr Energie oder brauchen entsprechend weniger Energie? Das sieht man, wenn man die Pflanzen dann schön nebeneinander hat und sagt, das ist das Ergebnis von diesem Versuch. Die Pflanze ist gut, die Pflanze ist gut, die Pflanze eher nicht und die dritte, die braucht ihr gar nicht machen. Bei der und der und der Energie, das lässt sich dann ausrechnen und dann kann der Gärtner damit losgehen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich das Thema Pflanzenschutz, wo wir sagen, auch das muss getestet werden. Welche Kultur reagiert wie drauf? Wir sind beim Pflanzenschutz schon wirklich sehr, sehr weit, dass wir fast, ich sag mal zu 70, 80, 90%, je nachdem, was für ein Betrieb es ist, mit Nützlingen arbeiten. Aber auch das muss alles getestet werden. Na, wie wirken die Nützlinge? Wie arbeiten die Nützlinge? Und wir brauchen manchmal Mittel, um tatsächlich bei sehr starkem Befallsdruck nochmal auch eine Blattlaus, die dann kommt, wo der Nützling dann nicht in der Lage ist, den so schnell zu bekämpfen. Dann brauchen wir ein Mittel, was wir selektiv einsetzen können, um diese Blattlaus dann wieder oder den Blattlausbefall auf dieses Level zu bringen, dass der Nützling es wieder schafft. Das wird alles in den Versuchsanstalten getestet.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir über Klimawandel gesprochen, über CO2-Ausstoß, über den heimischen Anbau. Ein Thema, was auch hier in Deutschland, sage ich mal, sehr, sehr relevant ist, was auch branchenübergreifend ein Problem ist, ist der Fachkräftemangel. Und damit hat auch die grüne Branche zu kämpfen, definitiv. Fachkräfte werden leider immer weniger. Ich weiß, dass der ZVG sich da einsetzt in Lehre und Forschung, dass eben da auch Nachwuchskräfte kommen. Was genau tut ihr dafür, dass junge Leute wieder Lust haben, in der grünen Branche was zu machen, damit der Fachkräftemangel vielleicht ein bisschen ausgeglichen wird? Vielleicht magst du zu diesem Thema auch noch ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne. Wir müssen das wieder an die jungen Menschen ranbringen. Wir haben hier jetzt auf der Messe heute und morgen und übermorgen etwa 200 Schüler der 9. bis 12. Klasse, die wir hier auf die Messe führen, um ihnen zu zeigen, was Gartenbau ist, um sie wieder ranzubringen. Wir haben im Übrigen ein wunderbares Beispiel in der Corona-Zeit auch erlebt. Die Ausbildungszahlen sind nach Corona gestiegen, weil die jungen Menschen, Kinder, in den Gärten mit ihren Eltern irgendwas gemacht haben. Was anderes ging ja nicht. Das heißt, das Interesse ist tatsächlich grundsätzlich da, aber wir müssen die Berührung wieder hinbekommen mit den jungen Menschen, um sie dann in diese Berufe zu führen, in diesen Berufen dann auch als Auszubildende zur Verfügung zu haben. Und das Zweite, auch hier auf der IPM, ist das sogenannte Speed Learning. Das heißt, junge, ausgebildete Gärtner kommen hier auf diese Messe. Gut, als ich vor 40 Jahren das erste Mal hier war, ja, da bin ich mit meinem Vater rumgelaufen und da haben wir geguckt und er hat sich mit den Betrieben unterhalten und ich stand daneben und fand es ganz interessant, aber nicht wirklich. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir brauchen was und es gibt in Norddeutschland die Pflanzenschule, die sowas schult, die gesagt hat, jetzt wollen wir auf die IPM, wir wollen diese jungen Leute hierher holen, um sie dann auf die Betriebe zu führen mit entsprechenden Registrierungen, wo sie nachher dann, ich glaube, ein Punktesystem oder irgendwie was erhalten, um Lust für junge Leute auf den Beruf, den sie schon erlernt haben, zusätzlich zu machen und auch die Kontakte herzustellen. Ich glaube, Da haben wir eine ganze Menge Positives vor uns. Wir müssen aber tatsächlich auch, und das ist das Nächste, wir müssen tatsächlich an die Schulen mehr ran. Ich höre es in den Schulen immer, Deutsch, Englisch, Mathe und noch 2, 3 andere Fächer. Die sind wichtig. Wir haben bei PISA mal wieder nicht so gut abgeschnitten. Und dann sagt ein Schulsenator jetzt mal wieder auf Hamburg zu mir, also die Themen gehen vor. Man könnte das andere auf freiwilliger Basis, könnte man es gerne machen. Wir gehen so weit, dass wir sagen, Ernährung mit gesundem Gemüse ist so wichtig, dass es eigentlich sinnvoll wäre, in den Schulen einen Schulgarten zu installieren, in dem die Kinder früh in Berührung kommen mit den Produkten, weil diese Ablehnung, die dort teilweise herrscht, die kommt erst später. Die kommt erst, wenn es heißt, da macht man sich die Hände schmutzig. Kleine Kinder ab der Grundschule, die sind sowas von interessiert, mit wachsenden Pflanzen auch tatsächlich in der Erde ein bisschen rumzugraben, Pflanzen zu pflanzen. Das glaubt man gar nicht.
Ja, das ist eine schöne Sache. Also ich komme ja auch aus dem Norden und arbeite ja in Oldenburg und da haben wir auch ganz viele Kindergärten und Schulen, die sich auch immer wieder mit ihren Projekten vorstellen. Also das kann ich nur bestätigen, das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Wie könnte das aussehen, dass ihr die Schulen da so ein bisschen mehr ins Boot holt, dass ihr mit Themenvorschlägen vielleicht auf die Schulen zugeht? Habt ihr da Ideen?
Ja, wir haben schon Ideen. Also nehmen wir mal in Thüringen. In Thüringen ist es tatsächlich noch so, dass die Schulgärten tatsächlich verpflichtend sind für die Schulen. Und das könnte man gerne aufs Bundesgebiet ausweiten, wo wir eben sagen, das führten wir an die Schulen ran. Ist relativ aufwendig. Wir brauchen da, das kriegen wir nicht alleine hin, wir brauchen dort tatsächlich Unterstützung, aber wir brauchen in erster Linie Schulen, die sagen, ja, das wollen wir. Dann findet sich meistens auch relativ schnell im Lehrerkollegium jemand, der es in die Hand nimmt und dann haben wir die Problematik, dass man natürlich in den Ferien die Pflanzen auch weiterhin irgendwie pflegen und gießen muss. Das muss arrangiert werden. Da könnten wir natürlich helfen zur Seite stellen, aber nur in einem gewissen Maße.
Ich glaube, das ist aber auf jeden Fall machbar. Also wenn man, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, würde ich immer so sagen. Und also ich kann nur jeden irgendwie dafür begeistern. Die grüne Branche ist eine schöne Branche. Ich merke das hier auch auf der IPM, wie der Austausch da ist, wie wenn alle irgendwie ein grünes Herz haben. Das macht total Spaß. Andreas, ich danke dir für diesen Einblick in den ZVG, in eure Herausforderungen, denen ihr euch gerade stellt. Vielen Dank auch für dein Ehrenamt, was du ausfüllst. Finde ich ganz, ganz toll. Eine ganz kurze Frage zum Schluss. Jetzt losgelöst von dem ganzen Thema. Einfach vielleicht, um dich ein bisschen kennenzulernen. Ich finde das immer ganz, ganz spannend, wenn man jemanden gegenüber hat und ja, ein bisschen was erfahren möchte. Magst du mir verraten, hast du eine Lieblingspflanze?
Ich habe tatsächlich eine Lieblingspflanze, das ist auch die Hauptkultur, die wir in unserem Betrieb betreiben und das ist eine Fuchsie.
Ah.
Fuchsie eben mit einem...
Die klassische ganz, oder?
Nein, nicht nur die klassische. Es gibt dort so viele verschiedene neue Sorten. Gefüllt blühende, diesen Rock außenrum und die Blüten in entweder gefüllt oder in ungefüllter Form mit etlichen verschiedenen Farben. Ist tatsächlich... Mein Vater hat damit angefangen, als ich den Betrieb 1995 übernommen habe, war das und ist bis heute unsere Hauptkultur. Deswegen ist es tatsächlich mein Favorite.
Ja, schön. Also ich danke dir für das Gespräch, für deine Offenheit, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier beim Podcast mitzuwirken und wünsche euch noch eine ja, ganz, ganz schöne Messe.
Ja, vielen Dank für das Interview. Sehr schön. Danke.
Ja, danke. Tschüss. Das war From the Greenhouse von der IPM Essen. Habt ihr Fragen? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Teilt diese Episode mit eurem Netzwerk und abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ihr findet uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen.